Man jetzt Cannabis freigegeben. Warum? Weil man nicht damit fertig wird mit der Drogensucht. Die tolle Idee, wenn man das Kriminelle freigibt, dann kriegt man zwar die Kriminalitätsrate runter, aber die Menschen bleiben unfrei. Wisst ihr, dass die Psychologen schon lange am Ende sind mit der Befreiung von der Drogensucht? Sie geben Methadon. Das ist das schlimmste Rauschgift, von dem wird man gar nicht mehr frei. Allein Jesus hat Drogensüchtige freigemacht. Ganz wunderbar. Habe ich erlebt bei Alkoholikern, die in einer Stunde ohne Therapie durch die Übergabe an Jesus frei geworden sind. Und wir erleben das wunderbar. Und der Mensch ist erlösungsbedürftig. Das ist eine Wahrheit, die heute völlig unbekannt ist, selbst in vielen Kirchen. Wir brauchen eine Erlösung ohne den Erlöser Jesus. Wird unser Leben nicht neu. Alle Reformen, die wir machen, ob im Bildungssystem oder sonst wo, der Mensch braucht einen Erlöser. Die Festung des eigenen Herzens ist das größte Hindernis für den lebendigen Gott in unserer Welt. Ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding, heißt es Jeremia, wer kann es ergründen? Unser Herz wehrt sich gegen die Herrschaft von Jesus, erst durch die Bekehrung, wunderbar, wenn er mein Ich besiegt. Wir leben heute in einer Zeit der Ich-Leute, wo die Leute ganz stolz ihr Ich leben und nicht wissen, dass erst wenn das Ich durch Jesus besiegt ist, dann kann Liebe, Freude, Friede geschehen, kann eine Ehe geheilt werden, werden Menschen neu und kommen aus diesem schrecklichen Terror der Ich-Herrschaft, werden sie frei. Das ist ganz wunderbar. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für diese wunderbaren Tage und die Schöpfung, die Größe deiner Macht, Herr, was sind wir, sterblichen Leute? Du kannst auch heute dem Wahn wehren, als ob wir Menschen das Klima beeinflussen können. Das kommt alles von dir. Unser Leben kommt von dir. Aber wir wollen, dass wir dich finden und dass die Menschen hier Frieden in dir finden, dass du unser Leben erneuern kannst. Ganz herzlichen Dank auch für die Geschichte von Ludmis und dem, was hier auch die Leute vor uns schon getan haben, dass wir in die Spuren treten und das erkennen, was heute Not ist. Amen. Amen. Ihr habt das schöne Thema, mutig in die Zukunft. Ich muss sagen, ich blicke oft mit großer Angst in die Zukunft, auch wenn ich die Politik Österreichs angucke, Europa. Sie wissen ja, dass das Ziel Europas ist bis zum Ural. Da werden noch manche Waffen geschmiedet werden müssen, bis sie im Ural sind. Ich halte das für ganz verhängnisvoll, wie wir heute alles meinen, in Europa zu einem. Dabei kann Europa seine eigenen Probleme nicht mehr lösen. 60.000 Beamte in den Verwaltungsstellen, mutig in die Zukunft. Ich habe Sorge, was aus dem Euro wird. Ich habe Sorge, wie man aus dem Krieg wieder rauskommt. Man rutscht ganz schnell hinein, wie beim Ersten Weltkrieg. In Sarajevo, aber man kommt nicht mehr raus aus diesem ganzen Kriegen. Mit immer neuen Waffen. Und wer eine Atommacht besiegen will, der weiß, bevor sie am Ende sind, werden sie alle Atomwaffen zünden. Menschlich habe ich keine Hoffnung für Europa. Ich habe auch für die Welt keine Hoffnung. Wie das werden soll mit der Migration, wie das werden soll mit den ganzen Kämpfen, überall in Afrika ist Krieg. Selbst in Äthiopien, schreckliche Kriege, die bei uns nicht mehr berichtet werden. Formosa, die Unterdrückung, da werden wir sprechen heute Abend auch noch davon. Die einzige Hoffnung ist für uns Jesus Christus, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in die Welt. Und wir wissen, dass der, der Jesus Christus entdeckt, ein neues Leben bekommt. Und wir haben jetzt ein Wort heute Morgen aus dem Johannesevangelium, deshalb ganz kurz. Am herrlichsten hat Johannes aus dem dreijährigen Wirken von Jesus, das Evangelium zusammengepackt. Dass Jesus vom Vater kommt, das Wort der Wahrheit, dass kein anderer Weg zu Gott führt, nicht über Buddha, nicht über Allah. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dass es in dieser Welt kein Leben gibt, das nicht von Jesus kommt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Dass er der gute Hirte ist, der die Erfüllung gibt, Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, egal was passiert, die völlige Geborgenheit in Jesus Christus. Das ist so wunderbar, was wir hier entdecken und haben in dieser Botschaft. Und da hat Jesus in der Rede vom Weinstock, in dem Gleichnis, in dem herrlichen Bild, das zusammengefasste Bild aus der Natur, aus der Schöpfung Gottes, dass wir mit Jesus so verbunden sein sollen wie die Rebe im Weinstock. Denn da fließt der Saft hinein und dann reift die Frucht heran, weil der Saft in dieser Rebe aufgeht. Ganz herrlich, dieses Weinstockgleichnis. Und ich habe jetzt dieses aus dem Kapitel 15 von diesem Weinstockgleichnis, den Vers 16, mit dem das abschließt, das Wort, wo Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt. Ja doch, wir haben doch uns für Jesus entschieden. Aber Jesus sagt, nein, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Hinter deiner Glaubensentscheidung steht das, dass Jesus dich gewollt hat, bevor du geboren wurdest. Hat dich erwählt. Schon an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht, am Kreuz schon. Hat er dich gesucht, du bist von ihm gesucht und geliebt. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er es euch gebe. Wir leben in einer gottlosen Welt. Und für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, ihre Nachbarn, ihre Kollegen bei der Arbeit, Freunde, die sie kennen, die lachen, wenn ihr kommt und ihnen das Evangelium bringen wollt. Das müsst ihr wissen. Warum? Das geht dann gleich weiter. Nach unserem Vers kommt es, dass Jesus in dieser Welt gehasst wird. Ist euch das bewusst? Der bestgehassteste Mensch, kein Mensch der Politiker wird so gehasst wie Jesus. Weil alle Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, hassen ihn. Sie spüren in ihrem Gewissen den Anspruch Jesu. Und deshalb reden wir heute Abend von Verfolgung. Und wir haben es hier in diesem Tal der Ramsau ganz hautnah vor uns vor Augen, was die Geschichte hier gelehrt hat. Und wenn wir weiter noch schauen, nach Österreich, Ungarn, wissen wir, was in Ungarn und der Slowakei getan wurde. Alle Prediger der Slowakei von den Habsburgern im Winter über die Barfuß, über die Alpen getrieben wurde, auf die Galeerenschiffe in der Gegenreformation, wie furchtbar das war. In Schlesien alle evangelischen Kirchen geschlossen. Aber der Hass der Welt. Und deshalb ist das bei unseren Kindern ein ganz großes Problem. Denn unsere Kinder sagen, danke, wir wollen immer mit in den Gottesdienst, ihr kennt das. Es gibt unter uns Senioren kein Thema, das uns so bewegt wie, wann kommen unsere Kinder zum Glauben. Und das Erschütternde, dass man das nicht machen kann. Man kann sie nicht bereden, man kann alles bereden in der Werbung, kann man Leute zu allen möglichen Verrückten, man kann die Leute sogar zum veganen Lebensstil überreden. Ich esse gerne noch Wurst, aber trotzdem. Aber zum Glauben kann man nicht bereden, weil nicht, wir sind ja eine lutherische Mission hier, nicht durch Fleisch und Blut man Christus erkennen kann. Da ist ein Wunder nötig, das nur der Heilige Geist machen kann. Ich kann nur, ich sage immer im Glaubensartikel von Luther, die drei Glaubensartikel sind so wichtig, dass ich nicht durch meinen Kopf, meinen Verstand Christus erkenne. Der Heilige Geist muss mich erleuchten. Ich brauche eine Erleuchtung, dass er mir ein Licht aufsteckt und so demütig wird der Mensch sein. Was kann der Mensch alles machen? Der kann Atombomben erfinden und ganz toll, kann Klima erforschen, soll sich, fliegt sogar zum Mond, aber kann Gott nicht erkennen. Vermurrt, der Blick zu Gott, wenn nicht Gott ihm den Schieber von den Augen wegnimmt und die Decke von den Augen wegnimmt. Und es ist so herrlich hier im Johannesevangelium, wie der Johannes das so von Jesus so kompakt aufgenommen hat. Er ist das Licht der Welt. Er gibt das neue Leben, das wir in ihm haben, das ist so wunderbar. Und dann wird hier gesagt, jetzt noch einmal, wir denken an unsere Mitmenschen, was sagen die denn? Da ist doch sich selbst erlösende Mensch. Wissen Sie, dass das heute ist der Gottmensch. Barack Obama hat ja die schöne Losung erfunden, Yes, we can. Waren alle begeistert. Der Matthias Claudius hat es viel klarer gesagt. Wir stolzen Menschenkinder sind arm, wissen gar nicht viel. Und dann Obama hat es auch lernen müssen, wie es unsere alle lernen müssen, dass alles, was wir im Leben planen, auch die Todesmacht nicht überwinden kann. Wir können nur ein Stück weit dieser geschaffenen Welt mit unseren Augen folgen. Und deshalb, bei der gottlosen Welt ist eins hoch im Kurs, leider auch in der christlichen Welt, das Coaching. Was ist das Coaching? Dass du einem Menschen sagst, du machst alles recht. Myers, das ist ein großer Amerikaner, einer der großen führenden Psychologen, der hat gesagt, eigentlich weiß das jeder selber, aber beim Coach glaubt das besonders, weil er viel dafür bezahlt hat. Beim Coach gibt es keine Buße, kommt das Wort Sünde auch nie vor. Wir wissen doch, wenn eine Ehe auseinandergeht, da wäre es eigentlich wichtig, dass man die Scherben kittet und was habe ich falsch gemacht. Beim Coach, du bist gut, du kannst alles, du musst alles, wirst gepriesen. Mit 3 bis 5 Sitzungen heißt es, können Sie alles machen, entfalten Sie Spitzenleistungen beim Coach. Nein, Sie können Ihre Wunschziele erreichen. In der christlichen Welt kam auch noch der Gabentest dazu, da hat man bei uns große Theorien noch vor Jahrzehnten gemacht, wir müssen unsere Gaben entfalten, bei unseren jungen Leuten ist das ganz toll. Da haben sich unheimlich viel gemeldet, die wo alle predigen wollten. Aber ob sie fähig sind zum Predigen? Die Bandleaders? Weiß nicht. Was ist denn nötig? Was ist denn nötig in meinem Leben? Es ist ganz toll, dass der Johannes uns sagt, erst wenn Christus in deinem Herzen regiert, dein Herr ist, der Chef deines Lebens, deine Gedanken kontrolliert, Und das ist, wie kann ich das denn erkennen? Wie kann ich das denn kriegen im Evangelium? Jetzt haben wir die herrlichen Lieder. Und darum liebe ich die großen Glaubenslieder. Wir haben ja mit meiner Frau, hat uns eins der Hänsler beauftragt, es sollte eigentlich ein Buch über Paul Gerhardt sein. Wir haben gesagt, nein, wir wollen über all die großen Choräle schreiben. Wir haben damals nie gedacht, im Jahr 95, dass es so ist. Und dann haben wir das Buch rausgegeben, den Kummer sich von Herzen singen. Seid der größte Longseller, letztes Jahr wieder Auflage, 13. Auflage, läuft immer noch. Über die großen Lieder, die sind alle in großem Leid entstanden. An der Grenze des Lebens, wo Menschen verzweifelt waren. In der Pest, das war noch was ganz anderes als Corona. Wo die Leichenkarren durch den Ort gezogen wurden. Nirgendwo hat man deshalb einen Gottesdienst ausfallen lassen. Im Gegenteil, dass man erst recht zu den Pestkranken gegangen. Und hat ihn ins herrliche Jesus-Evangelium gebracht. Das ist so toll. Warum? Und da ist immer das große Jesus-Thema drin. Jesus, meine Freude, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde. Weil lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Wenn du diese Gewissheit hast, also wie kriege ich diese Gewissheit? Wie kommt das denn, dass ich so weiß? Heute Morgen, wie wir da gelaufen sind, ein bisschen noch ein paar Schritte in der Sonne, die Knochen wieder ins Leben gebracht und wir sind neu sortiert. Da habe ich gedacht, das hat mich schon beeindruckt. Die Salzburger haben vor dem Winter ihre Höfe verlassen und sind Flüchtlinge geworden, nur um Jesu willen. Nach Ostpreußen gezogen. Größer als alle Schätze der Welt wurde ihnen Jesus, für den sie ihr Leben nicht geopfert haben, sondern wir wollen dich haben und sie waren die Gesegneten. Und das, was unsere Welt heute da braucht, das ist die Botschaft, die wir in dieser Welt verkünden wollen, in dem ganzen Widerspruch. Und lest das für euch mal, Hass der Welt, wenn euch die Welt hasst, wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Jesus-Leute sind gehasst in dieser Welt, darum reden wir heute Abend noch in dem Vortrag auch über die Verfolgung, die unausweichliche. Wo geistliches Leben in der Welt aufkommt, ist Verfolgung da. Und die Gemeinde wächst nur, wo sie verfolgt wird. Im Wohlstand nicht. Und das ist die Not von uns heute, wo man sagt, das brauche ich alles nicht. Wo man sagt, das verstehe ich gar nicht mehr, wo man nur noch fürs Geld lebt und für den Bauch, da hat es gar keinen Sinn. Sondern das Wunderbare ist, dass Jesus jetzt sagt, Er hat uns erwählt. Die Mission ist nicht unsere Erfindung. Es ist auch ganz erschütternd, dass in der Geschichte der Christenheit über Jahrhunderte hinweg die Kirche keine Mission getrieben hat. Wo sie im Mittelalter Mission getrieben hat, das war die schlimmste Unterdrückung. Wo sie die Juden in einen Raum eingesperrt haben und ihnen aus dem Neuen Testament vorgelesen haben und die haben getobt. Es war ganz schrecklich, der Zwang des Mittelalters, auch in der Gegenreformation. Es kommt erst auf in der Erweckungszeit des Pietismus. August Hermann Francke, der erste Missionar nach Indien, und dann Zinzendorf. Ein Reichsgraf aus Österreich, um des Glaubens willen war die Familie vertrieben. Reichsgraf bedeutet immer Zugang, direkten Zugang beim Kaiser ohne Voranmeldung. War die höchste Gruppe. Und er war von seiner Oma erzogen worden, ihr lieben Omas. Der Vater starb bei seiner Geburt oder kurz danach. Die Mutter hat wieder geheiratet den preußischen Generalfeldmarschall von Natschmar. Die war immer im Manöver und hat die Oma das Kind erzogen. Die Freifrau von Gersdorf, toll, wenn man so Biografien wieder liest. Bis zum sechsten Lebensjahr durfte er nie über einen Gartenweg springen, wurde von den Dienern in der Sänfte getragen, das arme Kind. Aber bei der Oma hat er das Bibellesen gelernt. Und er hat als Jurist eine Leidenschaft gehabt fürs Wort Gottes. Und mit 17 Jahren zum Abi hat ihm die Oma ein Geschenk gemacht. Anderthalb Jahre mit einer Dienerschaft und einer Kutsche nach Paris zu fahren, war damals das höfische Leben. Und er ist auf dem Weg in Düsseldorf an dem Bild gestanden von Domenico Feti, vom gekreuzigten Jesus. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Er hat gesagt, Herr Jesus, ich möchte für dich leiden. Das hat Jesus erfüllt. Das ganze Leben wurde von den Theologen verlacht. Aber Zinzendorf hat uns das Herrlichste gebracht, die Jesusfreude. Wie kein anderer Theologe in der Geschichte. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. All die schönen Lieder. Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Das Herrliche. Und was jetzt so wichtig ist, er hat das Leiden erfahren. Auf keiner Kanzel durfte predigen, außer in Württemberg. Und da haben die Theologen lachen heute noch über Zinzendorf. Warum denn? Weil sie ihn nie verstanden haben. Aber ihr wisst, welchen Segen er gebracht hat, Herrnhuter Brüdergemeinde. Und wie er die Mission getrieben hat. Mit seinen Schwarzen ist er da überall in die Karibik gegangen. Toll, die Biografie. Aber jetzt machen wir da weiter, wo wir sind. Die Botschaft des Evangeliums muss in die Welt getragen werden. Warum? Durch Leute, die Jesus erwählt hat. Das Geheimnis deines Lebens, wenn du es erkennst. Ich bin ein von Jesus gesuchter Mensch. Und er hat was vor mit meinem Leben. War für mich ganz interessant, wo ich 15 Jahre alt war und das begriffen habe und die Entscheidung mit Jesus festgemacht habe. Weil man das ist ganz wichtig, verstanden habe ich das nie, das kannst du mit dem Verstand nicht verstehen. Professor Schlink, einer meiner theologischen Lehrer in Heidelberg, hat gesagt, es gibt theologische Einbahnstraßen, die kann man bloß in der Dankbarkeit, im Lobpreis rühmen. Aber zurückdenke, warum sind die anderen nicht erwählt? Wahrscheinlich sind sie auch erwählt, aber sie waren nicht wach und haben sich nicht wecken lassen. Und der Herr hat alle gewollt und darum gehen wir in die Welt. Aber wir wissen, das Geheimnis eines Lebens ist, ich bin von Jesus gesucht, erwählt und bestimmt. Wozu bin ich denn bestimmt? Dass er hingeht und Frucht bringt. Damals, wie ich zum Glauben bin, ich komme ja aus christlichem Haus, aber muss dann mit eigenen Worten ergreift, war das so schön, ein Lied einer Frau, die in der Mission tätig war, im Deutschen Frauenmissionsgebetsbund, die Caroline Riem, die war selber sehr krank und konnte ihren Dienst nicht ausüben. Das ist ja schwer, wenn Leute für die Mission brennen und nicht tun können. Die hat so schöne Lieder gedichtet, darum sind mir auch die Heilslieder immer so wichtig. Jesus, meine Sonne in der dunklen Nacht. Jesus, meine Wonne, wenn mir Freude lacht. Jesus, meine Liebe, du mein einzig Glück, nimmer wend ich wieder von dir weg den Blick. Welch ein selig Leben in der dunklen Welt. Fröhlich darf ich jauchzen, weil mich Jesus hält. Niemand kann mich reißen, Herr, aus deiner Hand. Bis du mich aus Gnaden bringst ins Heimatland. Fröhlicher Mensch, obwohl so krank, dass er nie einen Beruf ausüben konnte. War so schwer, so schlimm, sie war die erste Generalsekretärin des Frauenmissionsgebetsbunds und die war immer krank. Und bis man die endlich abgesetzt hat, das kennen Sie ja, wie schwierig das oft ist. Und sie hat gar nicht viel wirken können, aber es war ihr Leben ganz erfüllt. Ein anderes Lied, das ist das Lieblingslied meiner Frau, ist Jubele, mein Herz, ich habe den Heiland gefunden. Für uns die größte Entdeckung, Jesus ist da und lebt wirklich. Es ist auch wichtig, dass wir, wenn wir mit Nichtchristen reden, nicht über Gott reden, denn die denken was ganz anderes, sie denken an Allah oder an Buddha. Wir müssen den Namen Jesus in den Mund nehmen. Und ihr wisst, das fällt uns ganz arg schwer. Die kriegen wir kaum über die Lippen. Genieren wir uns. Aber sobald wir den Namen Jesus nennen, ist für jeden auch den gottlosen Heiden klar, ist der, der am Kreuz starb für die Schuld der Welt. Bei anderen Menschen kommt das Wort Sünde nicht mehr vor. Selbst in den Kirchen wird nicht mehr über Sünde gebetet. Ist nicht mehr aufgefallen. Nicht mehr über Weltprobleme gesprochen, über Ukraine-Krieg und über alles, über Teuerung. Es war ja vor ein paar Jahren bei der Spiegel, das Magazin Spiegel mit Fleischhauer, ein ganzes Heft brachte, Titelseite, die Sünde. Und sagt, noch nie hat die Sünde so gewütet wie heute. Bei den Bankerboni und bei der Korruption und in den Drogen und Ehescheidungen und überall. Aber selbst in den Kirchen wird nicht mehr davon gesprochen. Das Thema, aber in der Bibel wird davon gesprochen. Ich fange mit 1. Mose 3 an, im Sündenfall. Und mit Römer 7, wollen habe ich, aber das Gute vollbringen schaffe ich nicht. Es hat noch nie einen Menschen gegeben, der seine eigenen Ziele verwirklichen kann, weil er an seiner Sünde stolpert. Und ich sage immer wieder, wenn er eure muslimischen Nachbarn sagt, ich will denn vorbildlich leben, aber die jungen Leute sagen in meiner Schulklasse, ich will vorbildlich leben, die sehen doch, dass wir alle Heuchler sind. Deshalb ist das Wichtigste, dass sie immer wieder sagen, weißt du, in meinem Leben, ich kann keinen Tag leben, ohne dass ich mich versündige an Gott. Nichts beeindruckt einen Muslim mehr, weil davon nichts weiß. Ein Muslim hat kein Sündenbewusstsein. Ah, du bist doch gut. Nein, du wüsstest, ich habe in meinem Herzen böse Gedanken. Und in mir gibt es so viel Schmutz und Dreck, aber ich bin froh, dass ich einen Heiland habe. Ich bei Muslimen lang, ich habe immer Konvertiten gefragt, was es bei ihnen war in ihrem Leben. Und waren sie immer das, wie sie das erkannt haben, ist ganz wunderbar. Es ist ja interessant, dass auch jetzt die großen Bekehrungen sind, wo der Iran durch diese großen Nöte seiner Regierung geht, wo die Leute erst mal merken, was der Mensch ist, die Ayatollahs. Und wo sie fragen, was ist denn die Botschaft, das ist ganz ähnlich in China und so weiter. In dem Sozialismus, das stimmt doch gar nicht, der Sozialismus, dass der den Menschen Frieden bringt. Wenn sie Millionen, Milliarden besitzen, werden doch nicht glücklich. Kann doch ihre Seele nicht sättigen. Sie haben doch einen Durst nach Gott. Der Mensch hat doch in seinem Herzen einen Durst nach Gott und zu Gott. Wie soll ich denn zu Gott kommen können? Und darum ist das so wichtig. Worauf gründet sich unsere Hoffnung? Die gründet sich auf das, dass Jesus uns lieb hat und sucht. Jetzt wird auch heute viel von der Liebe Gottes geredet, aber wird immer verschwiegen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und wenn Sie beim Johannesevangelium ein wenig schauen, jetzt mal Kapitel 14, Vers 30, wer eine Bibel dabei hat, da sagt Jesus, es kommt der Fürst dieser Welt. Wer ist denn der Fürst dieser Welt? Der Teufel. Wer gibt es den Teufel? Wer guckt euch doch um? In jedem Haus, in jedem Herzen wütet der doch, in deinem Leben. Was reißt er uns? Keiner will ihn. In der Politik und überall. Was Lüge und Gewalt. Das ist ja immer toll, wie sie da bei euch Falle gestellt haben, mit Korruptionsgeld, bei der FPÖ und so. Da dachte ich, Mensch, was ist alles für trickreich, wie das heute läuft, wie man da jeden zu Fall bringen kann. Der Fürst dieser Welt, oder Johannes 13, Vers 38, wie Jesus schon anspricht, was das Ding, da sagt der Petrus, Herr Jesus, ich möchte für dich in den Tod gehen. Und Jesus sagt, Schluss, du wirst mich dreimal verleugnen, es dauert gar nicht mehr lang, ehe der Hahn kräht. Jesus hält nicht viel von unseren frommen Sprüchen, sondern er weiß, wie wenig wir verlässlich sind. Auch seine Jünger. Und dann wegen einer Frau, das war für die Männerherrschaft damals besonders peinlich, wegen einer Magd, die ihn am Feuer verraten hat. Ich kenne den Menschen nicht, sagt der Petrus, der Simon. Das ist ein Heilige für dich durchs Feuer. Und das steht dahinter. Kapitel 16, Vers 2. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Die gottesfürchtigen Juden töten den Stephanus, den treuesten Jesuszeugen. Der war ja noch ein Diakon, der sich um die Alten kümmerte und Essen auf Rädern verteilte. Stephanus, mit Steinen getötet. Und einer stand dabei, der hatte Spaß daran und sagt, endlich, die müssen es abkriegen. Der hatte Freude am Tod, das haben wie ein arabischer Islamist, der hieß Saulus von Tarsus. Und dem hat Gott das Herz rumgedreht, das ist Bekehrung. Saulus von Tarsus hat gemeint, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Und Jesus lebt in meinem Leben, so lebe ich nun doch, Christus lebt in mir. Das ist ganz toll. Die größte Verwandlung eines Lebens ist so, wir sind auch immer in der Welt eine kleine Minderheit und je mehr die Zeit fortschreitet, in der Offenbarung des Johannes lesen wir ja, dass die Herrschaft des Antichristen noch furchtbar wird über die Welt. Und die Gemeinde wird gedrängt und wird verfolgt werden in der Zeit. Aber das Herrliche ist ja von uns, dass wir diese herrliche Sache haben, dass er uns ist. Was trägt uns denn in diesen Schrecken? Du stehst in der Welt. Noch nie ist ein Missionar in der Welt willkommen geheißen worden. Ist euch das bewusst? Immer haben die Eingeborenen gesagt, hau wieder ab und lass dein Geld da. Wir haben ja Entwicklungshelfer ausgesandt. Ärzte, Professoren, bis an die nordkoreanische Grenze. Die größte Gruppe war 10 Jahre lang dort in Yenchi, in der nordkoreanischen Grenze, in China. Meint doch nicht, die Chinesen hätten von uns was wollen oder die Afrikaner, will doch keiner von uns wissen, selbst von den Ärzten nicht. Die wissen alle besser, selbst bei den Ernährungsberatern, die sagen, meine Mama hat anders gekocht, das war besser. Will doch keiner Rat haben. Das Schlimmste ist bei Missionaren, dass sie nie willkommen waren. Ich liebe das, auf das Buch hingewiesen habe, jenseits der endlosen Meere. Immer waren Missionare gehasst von Anfang an. Wer wurden?
Der letzte Khan zum Beispiel, der das größte Mongolenreich hatte, hat den Papst gebeten, 100 Priester zu senden. Und nicht einmal einer ist angekommen. Nur der Marco Polis, der Handelsreisende, ist angekommen. Also, die wären gewünscht gewesen und dann wäre das jetzt heute alles ganz anders dort wahrscheinlich.
Ja, wenn die Jesus, wo wir wissen, dass es so rein für das wissenschaftliche Leben, das war damals eine Öffnung, dass sie das wollten. Aber ihr wisst, dass die Botschaft des Evangeliums, dass der Mensch Buße bedarf, eine Bekehrung, und dass er Christus bedarf, dass er erlösen wird, das ist das große Not gewesen. Ich werde das gerne dann am Morgenabend erzählen, was in China passiert ist. Das ist herrlich, weil das in großer Weise, aber immer ist das, und das erlebt ihr bei jedem Hausbesuch, das erleben die Gideons, heute Morgen am Tisch, wie die Schulleiter sagen, sie wollen keine Verteilung der Bibel. Warum eigentlich? Die Bibel ist in Europa noch ein Kulturgut, würde ich meinen, für die Bildung. Nein, der Hass gegen Jesus ist so verbreitet und das erlebt man immer, auch wenn man für die Gemeinde Gemeindebriefe austrägt, wie einem dann der Hass der Menschen entgegenschlägt. Auch die Austrittsbewegung heute ist natürlich in großer Feindschaft gegen das Evangelium von Jesus. Aber wir wissen, dass wir in dieser Zeit getragen werden von Jesus. Natürlich ist Jesus stärker. Er überwindet heute natürlich. Sogar Terroristen kommen heute zum Glauben an Jesus. Das ist ganz aufregend. Wir haben ja in der dritten Welt noch nie in der ganzen Kirchengeschichte eine solche Erweckungsbewegung gehabt wie heute. Auch in Nordkorea kommen ganz viele, auch Kommunisten zum Glauben. Auch in China noch nie so viele zum Glauben gekommen. Das ist das große Wunder durchs Evangelium, dass das auf einmal angenommen wird. Aber der Staat hat nach wie vor natürlich seine ganzen strengen Gesetze, das kennt ihr ja in China, dass er die Einschränkungen hat, wenn ich so, in Kanton hat er alle Kirchen, alle Kreuze von den Kirchen, von den freien Kirchen runtermachen lassen mit Kranwagen und so weiter. Da war in der Zwischenzeit das so gegangen. Die Feindschaft bleibt nach wie vor, auch im Kommunismus, in Kuba und so weiter, in allen Ländern. Und trotzdem kommen dort so viel Leute zum Glauben an Jesus Christus, wie noch nie in der Geschichte der Christen. Bloß in Europa ist es schlimmer und in Nordamerika. Da erleben wir eine Schwindsucht ohne Gleichen. Die hessische Kirche will ein Drittel ihrer Gebäude verkaufen Und das wird noch nicht einmal reichen, wo es so leer wird. Wir erkennen dann den Exitus, den Ausmarsch, wie das heute vorgeht. Und das ist eigentlich erschütternd in Europa. Und es liegt daran, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, was Mission heißt. Und das Wichtige, was uns in dieser Welt halten kann, ist, dass Jesus uns beauftragt hat, dass Jesus bei dir ist. Und er hat diesen Auftrag gegeben. Gestern war der Himmelfahrtstag. Ich finde ja, das Grandioseste ist die Hymne Jesus Christus, Herr als König. Das hat Hiller, Philipp Friedrich Hiller, im Jahr 1750 gedichtet, auf dem Höhepunkt gerade dieser schrecklichen Christenverfolgung in Europa. In Württemberg war ein ganz gottloser, böser König, Herzog Karl Eugen. Keine Frau in Württemberg war vor ihm sicher. So war das ein wilder Mann. Die Solitude hatte gebaut, die Landeskinder ins Ausland verkauft, bloß um Geld zu kriegen für seinen Luxus. Und dann hat Hiller das Lied gedichtet, Jesus Christus herrscht als König. Ich auch auf der tiefsten Stufe, ich will Jesus dienen. Und wir wissen, dass das Reich Gottes, das Jesus unsichtbar in dieser Welt baut, das Schönste ist, deshalb genieße ich das mit euch. Gläubigen Christen zusammen sein, was zu sehen vom Reich Gottes, wenn man das hört, wie Jesus in eurem Leben gewirkt hat, schon oft durch die Voreltern oder durch andere Leute, die missionarisch waren, euch eingeladen haben, dass Jesus die Macht hat in dieser Welt, natürlich viel mehr als der Teufel. Und dass Jesus die Macht des Teufels besiegt hat. Darum ist es so wichtig, dass wir das Reich von Jesus ausbreiten. Das unsichtbare Reich und das auch erleben, was er alles tut. Und im Johannesevangelium schreibt St. Johannes, in Johannes 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, diesen schönen Vers. Johannes 4, Vers 10. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die erste Realität ist, dass Jesus das Opfer bezahlt hat. Jetzt erleben wir heute natürlich ein bisschen hinein in unsere Kirchen, dass wir Theologen haben und Gemeinschaften, auch, die sagen, für mich hat Jesus nicht sterben müssen. Mir läuft es immer kalt und heiß da unten runter. Ich kann doch nicht anders sterben, als dass ich weiß, Jesus hat die Schuld bezahlt und ist alles vergeben, ausgelöscht, in des Meerestiefe. Und die herrlichste Botschaft, dass ich das verkünden darf, es ist bezahlt. Jesus hat durch sein Blut alles geopfert. Und wenn ihr das wisst, dass auch heute in unserer modernen Zeit das allergrößte Evangelium, wo das verkündigt wird, sind die Kirchen voll. Weil der moderne Mensch das sucht, er spricht nie über seine Schuld. Er schämt sich. Aber es gibt gar keinen, der nicht in seinem Gewissen getroffen wird. Und die herrlichste Botschaft, wieder ein Lied von Philipp Friedrich, die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Wie kann man das verschweigen? Das ist das herrlichste. Gestern haben wir da gesprochen über den Mauerhofer, der in Österreich, der die Gemeinde gegründet hat, der hatte Büchlein geschrieben, Memmingen, da sind 50 katholische Priester 1820 zum Glauben an Jesus gekommen. Da war der Martin Boser, der in Gallneukirchen das diakonische Werk begründet hat. Am Sterben wird einer gefragt, Sie können doch gut sterben, Sie haben ihn Gottesdienst ausgelassen, und sagte, Herr Kaplan, das rettet mich doch nicht. Und da ist denn dann Jesus am Kreuz. Und der Kaplan hat erst dann gemerkt, um was geht. Und den hat die katholische Kirche ins Gefängnis gesteckt, den Martin Bosch. Und da war es ein Bischof Seiler, der die Hand drüber gehalten hat. Da waren ganz viele Kapläne, die plötzlich in Memmingen und drumherum, Hinhöfer, der Erweckungsprediger von Baden, katholischer Priester. Und die evangelische Kirche hat gesagt, wir wollen nicht, dass der Hinhöfer evangelisch wird. Haben die der katholischen Ordinariat geschrieben. Und dann hat der Freiherr von Gemmingen als Patronatsherr gesagt, so wird gepredigt. Der gekreuzigte Jesus, so ist biblisch, deckt die Schuld meines Lebens. Und das ist das Einzige, was dich in dieser Welt gewiss macht. Und wenn morgen der Arzt bei dir öffnet, du hast Krebs, weißt du, ich bin bei Gott geliebt und ich weiß, mein Leben hat er in seiner Hand und niemand kann mir schaden. Und er macht das recht, wie er es macht. Du wirst in der Ewigkeit nie was vorhalten. Du bist in seiner Hand geborgen. Nur Jesus, der Heiland, der sein Leben für dich gegeben hat. Das Schönste in Römer 8. Ist gut für mich, was soll jetzt noch gegen mich sein? Er hat ja seinen eigenen Sohn für mich dahingegeben. Wie soll der uns in Jesus nicht alles? Das Evangelium, das ist so herrlich. Und ich weiß, dass ich bin in ihm geborgen und im Frieden. Und was er mir, und ich weiß, dass er der Ganze ist, der Menschen ziehen kann. Und das muss jeder wissen, der im Missionsdienst tätig ist. Du kannst mit deinem Charme Menschen nicht besiegen. Auch wenn du ein schönes Gesicht hast, was ich nicht bezweifle, aber du kannst damit niemanden für Jesus gewinnen. Du kannst auch geschickt reden und sagen, ich kann alles, ich kann schön Musik machen. Das Entscheidende ist, ob der Vater im Himmel zieht. Es kann niemand zu mir kommen und sagt, Jesus, es ziehe in den mein Vater. Und das ist eine Sache des Gebets. Und das ist ganz wunderbar. Ich habe in Asien vor Jahren erlebt, dass ein großer Hotelmanager, ein Enkel vom schlimmsten Massenmörder des Dritten Reichs, Höss in Auschwitz, zum Glauben an Jesus kam. Ist heute Leiter einer Bibelgemeinde in Deutschland. Ich nenne extra den Ort nicht und den Namen nicht, weil er hat sich einen anderen Namen gegeben und will nicht, dass es als Report ist. Er hat gemerkt, ich brauche Jesus und das ist das Einzige, was mich heilt von dieser unheimlichen Welt. Und das muss man wissen. Ich habe damals zu ihm gesagt, ich bin mit ihm zusammengetroffen in Ostasien, der Missionar dort. Er hat gesagt, nicht wegen deinem Großvater musste ich bekehren, ist wegen dir. Und dann hat er gesagt, da muss irgendjemand noch in der Familie gewesen sein, der für mich gebetet hat. Genau. Das Gebet ist das Allerwichtigste in der Mission. Ohne Gebet läuft nichts. Ich habe auf Bali einen Missionar getroffen, der war 40 Jahre auf Bali. Bali ist ja eine Festung des Heidentums, ganz Buddhismus. Ohne eine Frucht zu erleben. Und erst kurz vor seinem Sterben gab es eine Erweckung in Bali. Und das in deinem Leben genauso mit deinen Enkeln oder oft mit den eigenen Kindern. Das ist einfach, warum ich sagte, immer 14 Tage nach deiner Bekehrung, nach deinem Tod wirst du staunen, im Himmel wirst du staunen. Ich habe es oft erlebt bei Leuten, die das ganze Leben, ach meine Kinder, und kurz nach der Beerdigung ist auf einmal das gefallen. Ganz merkwürdig. Gebet, es wird kein Gebet ungehört fallen. Deshalb ist das Gebet für die Mission das Allerwichtigste. Wenn Gott das nicht segnet, mit dem größten Einsatz von Millionen, Milliarden, kannst du nichts erreichen als durch das Gebet. Und es ist ganz wichtig, dass Jesus sieht, dass ich bin in diesem Namen da und bete dafür, wo jetzt so viel Erweckung ist, also viel Verfolgung ist, schlimmste Verfolgung ist ja im Moment seit 1985 in Nordnigeria, Boko Haram. Alles, und das ist ja der ganz große Moslemgürtel im Sahel. Die haben schon vor Jahren immer gesagt, ein Jahr für deinen Nachbarn beten und an einem Tag, da gehst du rüber und sagst, ich möchte ihnen Jesus sagen. Ganz ohne Ankündigung, ich möchte einfach sagen, Jesus heilt ihr Leben. Das sind die Buchhandlungen ausverkauft, die Bibeln. Aber es geht oder Hass los. Seit 1985 werden bis zu 15.000 Christen jedes Jahr getötet in diesem Gürtel des Sahel. Unsere Zeitungen bringen es ganz selten, schrieben früher immer, es ist keine Stammesunruhe. Es ist überall in der Welt. Die Verfolgung des Jesusnamens. Obwohl Christen nie Gewalt, haben nie irgendjemand was Böses getan. Und irgendwie. Oder Hass, der so losbrandet. Und das in der ganzen islamischen Welt. Toll. Ich habe die Pässe gesehen, der arabischen Länder, wo drin steht. Gültig für alle Länder dieser Welt, mit Ausnahme von Mekka und Medina. Todesangst, dass das Evangelium nach Mekka und Medina kommt, die Jesusbotschaft. Aber Jesus ist stärker als alle Feindschaft der Islamisten und so weiter. Aber wichtig ist für uns die Mission, der Weg in die Zukunft geht nur mit der Botschaft von Jesus allein. Und das ist wichtig und er muss ziehen, er muss das machen. Niemand kann zu mir kommen, die Stelle steht Johannes 6, Vers 44, es ziehe in den mein Vater. Und Jesus sagt auch Johannes 6, Vers 37, kurz davor, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Jesus lebt aus dem Gehorsam mit dem himmlischen Vater und der Herr der Mission ist der himmlische Vater. Er will das Evangelium, er will die ganze Welt retten. Aber so schlimm, die Menschen haben eine Festung aufgebaut und wollen das nicht hören. Schon zu Zeiten von Jesus war das so. 11 Männer waren es und da war kein Verlass drauf. Das ist wichtig. Und jetzt kommt der nächste Punkt, was mit dazu gehört, der Glauben an Jesus, der vergisst heute meist, das in der Bibel gehört zum Glauben, das ist das Vertrauen, immer dazu das Gehorsam. Der Gehorsam. Und das ist ganz schlimm. Der Glaube wird, ich glaube ja. Und der Glaube macht seine, der Glaube ist aber die Röhre. Das Vertrauen in Jesus ist mal das Wichtige. Aber ohne Gehorsam läuft gar nichts. Und wie man das verschweigen konnte, das verstehe ich auch nicht. Dass zum Glauben der Gehorsam gehört. Der Gehorsam ist natürlich nur der Weg, dass ich den Weg gehe, den Jesus mich führt. Wenn ich neben dem Weg gehe, kann er mich ja nicht mehr bewahren. Heute ist ganz schlimm, wie man da meint, man könnte Eheordnung auflösen oder also es geht ja alles weiter. Ich sage immer ganz simpel, weil junge Leute brauchen so einen Leitsatz, noch nie hat die Sünde einen Menschen glücklich gemacht. Ja, doch, der Ehebruch, wie kurz, da kommt das Gewissen. Und erst recht im Alter, ich glaube an die Auferstehung der Sünden, was plagen uns die Sünden der Jugend im Alter? Wo wir andere gehänselt haben, weil sie körperliche Gebrechen hatten. Kinder können barbarisch sein. Was im Kindergarten schon in Gemeinheiten passiert, in der Schule, in Spott. Da, wenn einer schwarze Haut hat, wie das losgeht. Das war ja bei uns bloß, wenn einer katholisch war, in der evangelischen Klasse, wie man gespottet hat. Ist furchtbar. Aber das Schlimme ist, dass es heute so ist, dass das in meinem Leben so böse ist. Deshalb ist Gehorsam der Weg, den Jesus mich führt. Und wenn Sie mal 1. Petrusbrief, wenn Sie morgen, da oben liegt ja bei Ihnen noch Bibel, mit, müsst ihr keine Bibelarbeit mehr, dann braucht es gar nicht. Du hast daheim wieder. 1. Petrus 1, wie der Petrus anfängt, das war natürlich der Mann, der Jesus verleugnet hat. Und jetzt schreibt dann 1. Petrusbrief ein bisschen anders, er fängt gleich an. Vers 2 im 1. Petrusbrief. Er schreibt den Christen in der heutigen Türkei, in Bithynien, Galatien, Kappadokien, die Gott der Vater ausersehen hat aus der Heiligung des Geistes, die er erwählt hat, zum Gehorsam. Ist ja so befreiend. Ich muss doch gar nicht mehr lang fragen, was er will. Die Frage ist, was will Jesus mit deinem Leben? Und dann kannst du jeden Tag sagen, Herr, was willst du heute mit mir? Doch nicht hauptamtlich in der Dienstrat, das ist das Faulste, was ich gemacht habe. Also ich will euch nicht raten, hauptamtlich Dienst. Sag mal, jeder, der auf ehrliche Weise sein Geld im Beruf verdient, das gefällt mir immer viel mehr, und dort ein Jesus zeugt, Herr, was willst du? Und dann wird auf einmal deutlich werden an dem Tag, was wichtig ist, was du reden sollst, was du tun sollst, was Jesus in dir wirken will. Er wird dich leiten mit deinen Gedanken, mit deinen Worten zum Gehorsam, so Schlüsselbegriff. Und das heißt da immer so bei den Geschichten, etwa bei den 10 Aussätzigen, wie der Herr Jesus sagt, geht zum Priester und zeigt euch, aber die sind ja noch aussätzig. Wie sollen die zum Priester gehen und sich Gesundheit bescheinigen lassen? Und das heißt, und als sie hingingen, wurden sie rein. Erst im Gehorsam erlebst du den Sieg von Jesus. Selig seid ihr, wenn ihr es tut, sagt Jesus in der Bergpredigt. Erst wenn du das tust, was Jesus sagt, das ist das Schönste im Leben, du musst unter den Kopf zerbrechen. Was will Jesus? Du weißt doch, er will Liebe, Güte, Freundlichkeit. Das wirkt der Heilige Geist in dir, sobald du es erwirkst. Darum ist der Gehorsam so wichtig und dass das auch für unser Leben wichtig ist. Und die Mission, da haben sich die meisten Christen um ihren Segen gebracht. Also ich muss kurz noch von mir erzählen, ich wollte nie Pfarrer werde in der Kirche, ich war viel zu kirchenkritisch natürlich. In unserer Jugendarbeit hat unser Pfarrer immer gesagt, er wäre froh, wenn es keine Jugendarbeit gäbe, da hätten wir einen Bibelkreis gehabt. Aber bei Pfarrer geht es immer, alles hört auf mein Kommando und wer dann jetzt sich runterordnet, gibt es einen gleich Krawall. Also das ist immer bei den jungen Leuten ein bisschen schwierig. Ich wollte aber in die Mission, weil das Evangelium mich gepackt hat. Und dann war ich im Jahr 1961 mit meinem Studium fertig, 22 Jahre alt, und bin nach Basel gegangen, der größten deutschsprachigen Mission. Und die haben zu mir gesagt, wir schicken keine Missionare mehr aus. Das war in Wuppertal nicht anders bei der rheinischen Mission. Die Kirche hat ja im Jahr 1971 überall Anzeigen veröffentlicht, weiße Missionare raus. Ist das notvoll, dass die großen Kirchen auch in Österreich keine Missionare aussenden? Das Allerwichtigste, den Weltmissionen zu fördern. Die schicken Leute raus für Landwirtschaftsexperten, aber das macht das Rote Kreuz auch und macht Rotary Club macht es auch. Und warum soll unseres besser sein? Wir Christen haben den, das andere machen wir auch, wir helfen auch in der Flut, da in Südbrasilien, gell? 452 Liter auf der Quadratmeter. Wisst ihr, was die Überschwemmung jetzt heißt? Gestern hast du die Bilder gezeigt, Michael. Ja? 452 Liter habe ich jetzt gelesen. Da wissen wir, was das ist. Das, was in Jahren nicht vom Himmel runterkommt. Das ist furchtbar. Also, natürlich helfen wir immer mit allem, was wir können. Aber nicht auf Kosten des Evangeliums. Das Beste können wir doch deshalb nicht verschwenden. Es gehört doch zusammen. Deshalb haben Missionare immer Brot verteilt und haben immer Erze. Aber nicht bloß Brot, sondern sie haben gesagt, dass sie, die brauchen das Brot des Lebens. Und ich habe gesagt, wenn sie das nicht finden, hat es gar keinen Wert. Denn das wissen wir, dass auch Leute nicht bloß einen Arzt brauchen. Ja, warum? Weil ein Arzt auch nur begrenzt helfen kann. Wir sind ja alle sterblich, sondern wir müssen das Wort des Lebens haben. Und da brauchen wir Seelsorge. Es war das größte Verbrechen bei Corona, dass man Sterbende nicht mehr begleiten durfte. Das gibt es doch gar nicht. Das ist ein Verbrechen, das kann ein Staat gar nicht verbieten. Ich höre, dass das schon der Anfang vom Ende war, was noch vor uns kommt, dass man über alles gebieten will. Sondern ich darf doch den Sterbenden, die kannst du doch gar nicht mehr anstecken. Nachher ist ja rausgekommen, dass sie gar nicht genützt sind. Wenn ich 12-mal geimpft gewesen wäre, hätte ich sie trotzdem anstecken können. Und Sterbende anstecken ist ja auch ein Widerspruch in sich. Also, nein, das Evangelium brauchen Menschen. Da reden wir am Samstagabend noch dafür. Ohne Jesus ist die Welt verloren. Und darum ist es so wichtig, dass wir das merken, dass das Zeugnis wichtig ist. Und die Apostelgeschichte, da heißt immer, wie das gewachsen ist, das Wort breitete sich aus. Ich sage, warum jetzt? Das Wort Gottes trägt die Welt. Und der Herr war mit ihnen. Ganz wunderbar. So in Zypern wollte der Statthalter den Paulus da vernichten und selbst da, wo er gesteinigt wurde und so weiter in Kleinasien, der Herr war mit ihnen. Das ist ganz wunderbar, wie die Geschichte der Mission so ist und dass der Herr Frucht schenkt, dass er auf einmal die Widerstände aufmacht. Wie heißt es, beim ersten Bekehrung in Europa, es war eine Boutiquehändlerin namens Lydia, die mit Purpur, dem kostbarsten Stoff, gehandelt hat. Die kam zum Wasser, jüdische, ich glaube, der tat der Herr das Herz auf. Das ist genau der Punkt, wo es darum geht. Es kann nur der Herr tun und nur das Evangelium. Und sie wurde gläubig. Die war trotzdem nachher wieder Boutiquehändlerin. Aber es war ein ganz anderer Dienst, den sie getan hat. Und das ist so wichtig, dass der Auftrag zum Gehorsam, dass uns Jesus gesandt hat, wir sollten seine Zeugen sein. Was können Zeugen sagen? Die sagen, so ist es. Die sagen was? Jesus lebt. Und dann nimmt er die Angst vom Sterben weg und er macht dein Leben neu. Und er wirkt in dir mächtig. Das Zeugnis einfach. Wenn sie vor Gericht aussagen können, sagen, aber es ist so. Ich habe es erlebt, ich kann das bezeugen. Und es ist so wunderbar, dass das Zeugnis in der Mission ankam und dass es heute keine Nation in der Welt gibt, in der es nicht eine Jesusgemeinde gibt. Vor 40 Jahren war das noch anders. Bis 1990 war Zentralasien verschlossen für das Evangelium. Muslim, Kasachen, Kirgisen, Tadschiken, Usbeken, keine einheimischen Christen. Ich habe oft die Russlandrückkehrer, die kommen ja die meisten aus Kasachstan und Kirgisistan, gefragt, was habt ihr denn getan? Ach, die würde ich nie in meinem Auto mitnehmen, die stinken so nach Knoblauch. Ein Hindernis für die Mission, versteht ihr? Die hat ja oft, ich musste eigentlich den Jesus, was musst du sagen bloß? Das ist, aber Jesus lebt doch. Du brauchst nie erwartet, dass dein Gegenüber auf die Knie fällt. Der wird toben. Aber das Samenkorn geht auf. Jesus sagt, das ist ein Samenkorn, das geht auf. Das Wort Gottes ist wie ein Samenkorn, das geht nach einer Zeit auf, etliches 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Das siehst du erst nach deinem Tod, was aus deinem Wirken kam. Dass es nicht vergebens ist. Es wird nicht leer zurückkommen. Wir tun, wozu es gesandt ist. Es ist ganz herrlich, dass der Dienst ist der schönste Dienst unseres Lebens. Ja, Gott hat mich auch anders geführt. Ich bin dann wieder, will ich in die Landeskirche gegangen, habe dann auch erlebt, wie man da schön Mission treiben kann. Aber Gott hat mich dann auf, ich glaube, es ist kein Mensch so mit allen in 100 Ländern mit der Weltmission verbunden, wie wir durch unsere Arbeit Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte. War gestern unsere große Konferenz in Stuttgart in der Liederhalle, aber ich war ja hier. Ich gehe nicht mehr hin, seitdem ich pensioniert bin. Ich will auch die junge Freiheit lassen. Aber es ist schön, dass das bei Ihnen weitergeht. Und dass das überall weitergeht in der Welt. Die größte Missionsbewegung geht heute von den Slums der Welt aus. Von den Favelas, wo die Ärmsten der Armen sind und das Evangelium weitergeben. Viele Tausend, ich glaube weit über 100.000 Missionare. Und das ist immer, wenn man da dann helfen kann ein bisschen. Und erst recht in den verfolgten Ländern, wie das weitergeht. Ganz großartig. Aber es ist der reichste Dienst, nichts macht ein Leben so reich wie der Dienst für Jesus, wo ich ihm wirken darf. Und dass der Herr Jesus uns gebraucht, das ist ganz wichtig, das sagt der Paulus immer. Nicht, dass wir tüchtig sind, du kannst ja gar nicht tüchtig sein, du kannst ja nicht machen, was schwach ist vor der Welt, was verachtet ist. Das hat Gott erwählt, dass er zunichte mache, was etwas ist. Gott will gar nicht den ganzen Prunk der Erde und auch die Titelitis und so. Ihr macht es ja in Österreich noch immer sehr schön, die eure schöne Herr Oberhofrat und so weiter, das ist doch herrlich, gefällt mir immer. Aber dadurch wirkt der Herr Jesus gar nicht. Er wirkt durch die Schwächsten der Schwachen, die es aus ihrem Leben bezeugen können. Das ist ganz toll, ein bekehrter Knacki oder ein bekehrter Alkoholiker, der sagt, ich war gebunden, aber Jesus hat mich frei gemacht. Herrlich. Hat es in seinem Leben bezeugt. Ganz wunderbar, was einer sagen kann in meinem Leben, aber das ist im 1. Korintherbrief steht, das ist nicht was Starkes, nicht was in der Welt groß wirkt, sondern das Wort vom Kreuz, dass Jesus unser ganzes menschliches Können, Kunst und was wir alles machen, zunichte macht und er aus Gnade und Erbarmen Menschen rettet. Das Kreuz ist das größte Triumphzeichen der Mission. Nicht das zieghafte Kreuz, sondern dieses Kreuz, wo unsere Menschenmacht am Ende ist. Und deshalb ist die Missionsbewegung also eine ganz armselige Geschichte. Viele haben gar nicht lang gelebt. Nur wenige Monate, dann hat der Herr sie schon heimgerufen. Der Missionar, der die größte Kirche in Ostafrika gegründet, die Afrika-Inlandkirche, in Kenia, Kongo, dann in Uganda, gewesen, Sudan hin, Sudan ganz stark. War, ich glaube, das 2 Jahre überhaupt hat er gewirkt. Hat Gott ihn abgerufen. Und das macht Gott immer wieder. Und er gebraucht dich dazu. Deshalb sind wir immer, braucht man keine Eignungen, keine Gaben. Schon da, wo du stehst, die Mutter, die ihre Kinder erzieht. Schönste Missionsaufgabe. Größte Missionsaufgabe. Oder in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft. Aber natürlich dürfen wir auch mit unseren Gaben mithelfen. Das ist ganz wunderbar, dass wir das erleben dürfen. Und Jesus nennt das Frucht. Werke sind das, was wir mit unserer Bodykraft machen. Werke. Wir stemmen was hoch. Frucht, die kann man nicht erzwingen. Frucht, die reift, das kommt durch den Weinstock, gell, durch den, ja, ganz ähnlich beim Apfelbaum, wo das in die Zweige treibt, das ist ganz herrlich. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, sagt Jesus in Vers 5 beim Weinstock. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist das wirklich wahr? Ich kann doch Auto fahren, kann doch ein Sparbuch anlegen ohne Jesus. Dann habe ich mich manchmal gefragt, nein, Herr Jesus, so wichtig. Wenn ich ein Auto kaufe, dass er mich bewahrt, dass ich es zum Segen einsetze, dass ich auch andere damit dienen darf. Ist doch herrlich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir meinen immer, könntet viel tun. Jesus hat ohne, das ist ein freches Wort von Jesus. Er sagt, ihr könnt ohne mich nichts tun, aber ein befreiendes Wort, das hat ja Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Kann denn der Simon Petrus nichts ohne Jesus? Nein, er kann es wirklich nicht. Wenn er es nämlich macht, ich will für dich in den Tod gehen, dann bleibt das ein Spruch und hat keinen Bestand. Aber mit mir kannst du viel machen. Das Ganze hat aber dein armes Leben reich. Und ich sage es, wenn einer im Altenheim lebt und nur noch wenige Wochen zu leben hat, wenn er Jesus sein Leben weiht, kann er zum Segen sein. Wie vielen Menschen? Macht er einen Besuch im Altenheim? Eine Frau, die so halbseitig gelähmt, die hat noch unglückseligerweise reanimiert im Aufzug im Krankenhaus. Wenn ich jetzt tot umfall, bitte kannst du nie holen. Nicht mehr reanimieren, sonst werde ich einen Fall fürs Pflegeheim. Wenn der Herr mich ruft, bin ich bei der 20-Jährigen auf der Sani hole zur Reanimation. Aber wir in unserem Alter brauchen keine Reanimation mehr. Das ist ganz schlimm, die Sanitäter haben Anweisungen, jeden zu reanimieren. Und das sind die vielen, die dann mit einem toten Kopf im Altenheim noch 2 Jahre dahin vegetieren. Also einfach Vollmacht unterzeichnen und jetzt bei der Autopapier noch dabei. Aber es ist ganz schwer, die müssen jetzt erst in der Leitstelle anrufen, ob sie das machen dürfen, auf die Wiederbelebung. Da kriegt man den Starkstrom, hüpft man nochmal als Leichnam hoch und schon voll. Wunderschöne Erlebnisse. Also deshalb, wir können noch mal sagen, nein, dass wir sind, bereit sind, dort zu wirken. Und da hat man den Besuch gemacht, da war die halbseitig gelähmt. Und ihr liebe Frau aus unserer Bibelstunde gesagt, vielleicht dürfen Sie bald heimgehen. Und da sitzt gegenüber Frau und sagt, das dürfen Sie aber nicht sagen. Was darf ich nicht sagen? Ah, dass wir sterben. Sag, wie alt sind Sie? Da sagt sie, 95. Wir haben doch ein Ziel. Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Wir freuen uns. Kein Leid und kein Geschrei mehr. Und die paar Entwicklungen der Neuzeit, was in den nächsten Jahren noch passiert, in der Europapolitik und in Weltkriegen, das können Sie verzichten. Wohl denen, die es nicht mehr miterleben müssen. Also nein, dass wir wissen, unser Ziel ist doch, wir sind doch, sagen wir, ready for take-off, das sagt der Pilot, bevor ein Flugzeug startet. Wir sind bereit, wenn der Herr uns heimholt. Aber das Große, er hat mich hingewiesen, ich bin von seiner Liebe getragen und in seinem Dienst. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir haben den wichtigsten Dienst, dass wir das weitersagen in ganzer Schlichtheit. Wir sind auch nicht enttäuscht, wenn da nichts rauskommt. Wir warten gar nicht auf eine Antwort. Das ist manchmal bei den Verwandten ganz schwierig. Wir müssen es immer ein bisschen einladen. Du nimmst mir es nicht übel, aber ich muss dir sagen, dir fällt das Beste noch. Wenn du wüsstest, was Jesus dir geben könnte. Ich würde also manchen Politiker sagen, ich bewundere ihre ganzen tollen Sachen, aber was könnte erst aus ihrem Leben werden, wenn der Geist Gottes sie leiten und führen würde, in ihren politischen Entscheidungen. Mit ganzer Demut und Bescheidenheit sagen, wissen Sie, ich habe es auch unter großen Fehlern gemerkt in meinem Leben. Aber Sie müssen immer wissen, das Ziehen des Geistes Gottes ist das Entscheidende und das macht er so herrlich in unserem Leben und ich freue mich, dass ihr in diesem wichtigen Dienst der Mission drin seid und das, was ich gestern Abend wieder gehört habe, hat mich begeistert. Ich war ja damals unter den Ersten, die da beim Urschütz da hinten waren, mit dem Ernst Vater, das war toll mit dem Hubschrauber, und was da alles aufgegangen ist unter diesen Urmenschen, und ich will das am Samstagabend ein bisschen erzählen, wie finster das Heidentum ist. Wir sehen es in Europa auch, wie arm ein Leben ist, so viele Leute, die sterben ohne Hoffnung. Da hat die Bibel und das Johannesevangelium nur ein Wort, verloren. Verloren gehen. Wir gehen aufs jüngste Gericht zu und wenn einer unversöhnt mit Gott stirbt, ist was ganz Grässliches. Und darüber müssen wir wieder wissen, so sagt die Bibel. Herrlich, Johannes zeigt uns, was Jesus ist. Und wir gehen dunklen Zeiten entgegen. Der Johannes hat uns noch die Apokalypse, die Offenbarung gegeben. Da steht sogar drin, dass die Erde so erhitzt Zornschalen Gottes. Die Sonne verbrennt die Erde, Offenbarung 16. Und die Menschen beißen auf ihre Lippe und lästern Gott. Klimakrise. Aber ich will immer sagen, beim Bibellesen muss ich immer sagen, Jesus. Wer es liest, der merke darauf. Aber wir glauben, dass Gott alles in seiner Hand hat. Auch die Gerichte, die über diese Welt gehen. Die Schweizer haben eine Studie gemacht, gestern gelesen beim Google. Weil die Luft so rein ist, wird die Welt so heiß. Es sind keine Partikel mehr, die die Sonnenlicht dämpfen. Kann ich wissenschaftlich alles erweisen, wer ein bisschen Wissenschaft kennt. Wir wissen, dass Gott diese Welt in Hand hat. Der ist nicht nur der Schöpfer der Welt, er hält sie auch. Wenn ich morgens aufstehe, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können und Hände und Füße, Zunge und Lippenregen, das haben wir zu danken seinem Segen. Habe ich nie gedacht, dass ich mal von meiner Kirche nur eine Portion kriege. Jetzt sind schon 25 Jahre. Das ist doch herrlich. Nein, der Herr ist viel größer und er wird dich segnen und das ist der herrlichste Dienst, in dem wir stehen. Und ich freue mich, was Ludmis leistet unter dem Segen des Herrn. Aber jetzt haben wir genug geschwätzt. Jetzt ist es noch, ob noch Fragen sind oder noch was. Oder sollen wir jetzt abschließen und machen wir Gebetsgemeinschaft? Wie macht ihr es denn gern?
Ich denke mir, wir machen eine Gebetsgemeinschaft.
Das wäre sehr schön. Das ist
wirklich eine ganz tolle
Zeit. Wenn man Amen dazu sagt, dann weiß man, wenn einer fertig ist, das ist schön. Wenn wir kurz beten, das ist schön. Und Amen dazu. So war es in der Urchristen hat. 1. Korinther 15. Wie soll man Amen dazu sagen, wenn einer in Zungen redet? Dann versteht man es ja gar nicht. Sagt der Paulus, deshalb muss man Amen sagen in verständlichen Sprache. Aber so beten auch die Fürbitte für unser Land und für die Politik und was wir alles haben. Schön.
Ja. wir machen jetzt eine Gebetsgemeinschaft, ja, dass jeder, wie Bruder Finn Winrich gesagt hat, kurz, jeder, der auch gerne will, also es ist kein Zwang, ja, für die Mission und für das, was auch er gesagt hat, beten. Und jeder schließt auch mit einem Armen ab, damit der nächste.
Da bestätigen wir es, ja. Wunderbar. Ich bete dann zum Schluss. Fängst du an, Michael? Ja, fang du an.
Ja, vielen Dank, dass du dem Winrich die richtigen Worte in den Mund gelegt hast. Und es ist toll, Herr, dass du durch dein Wort einfach ganz klar zeigst, wohin die Reise geht und dass einfach Hoffnung da ist. Hoffnung trotz aller eher augenscheinlichen Hoffnungslosigkeit in der Welt, bist du die Hoffnung. Vielen Dank. Amen.
Amen.
Lieber Vater, möchte ich so sehr bitten, dass es wichtig ist, dass Menschen hinausgesandt werden. Lass das den Kirchengemeinden wirklich bewusst werden. Schenke es, wie notwendig es ist, dass es Versöhnung braucht. Versöhnung mit dir, lieber Jesus, und dass man erkennt, dass du einen Zweck hattest, dass du gestorben bist, am dritten Tag auferstanden bist, uns mit dir als lebendigen Gott zu versöhnen und dass wir Gottes Kinder werden. Du bist nicht wegen, du hast es nicht gemacht wegen Religion oder wegen Frömmigkeit, sondern weil du jeden Einzelnen liebst. Amen.
Amen.
Herr Jesus, ohne dass wir dich sehen, dürfen wir doch wissen, du bist immer gegenwärtig. Du bist uns nahe und wir dürfen jederzeit mit dir sprechen und du bist es, der uns führt und trägt. Danke, Herr Jesus, dass du in unser Leben gekommen bist und unser Leben Sinn und Ziel durch dich bekommen hat. Und so lobe und preise dich und danke, dass deine Herrlichkeit, ja, gegenwärtig ist. Und auch dieser schöne Tag, was wir heute haben, ist ein Schöpfungstag. Denn ohne dich als Schöpfer gäbe es das Morgen nicht. Amen.
Amen.
Jesus Christus, ich bitte dich, erwähle du die Kinder und die Jugendlichen unserer Kirche, unseres Landes, dass sie zu dir finden, dass sie dich annehmen. Und ich bitte dich auch für alle, die dein Wort verkünden, unsere Pfarrer und wer immer, dass du ihnen die Kraft gibst, dass sie zu deiner Wahrheit und zu dir stehen, Herr. Erfülle du sie mit deinem Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, in Offenbarung 3, Vers 10 sagst du, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Darum bitte ich dich heute erneut, dass du in mein Herz kommst und dass du in meinem Herzen die Herrschaft übernimmst. Ich gebe dir die Ehre, du sollst mein Ehrengast sein. Amen.
Amen.
Jesus, ich danke dir, dass sich dein Wort immer wieder neu erschließt. Amen.
Amen. Amen.
Herr Jesus, segne du deine Boten in der Welt, schenke ihnen Mut und Weisheit unter deinem Schutz. Amen.
Amen.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich zu dir gezogen hast. Und ich danke dir, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich danke dir auch heute für die Aufbauung und Momente und Worte von Herrn Schäfer. Amen.
Amen.
Herr, wir bitten auch für unsere Kinder und Enkel, dass sie nicht erliegen in allem Tand dieser Welt, der doch vergeht, sondern dass sie die Ewigkeit finden und deine wunderbare Gottesliebe, dass sie in den kurzen Jahren dieses Lebens reich werden in dir. Wir bitten dich für alle die Missionare, die auch Ludmis unterstützt, dass dort sie nicht entmutigt werden über alle Widerstände, sondern dass du sie stark machst, dass du der Sieger bist über Sünde, Tod und Teufel und dass sie fröhlich stehen können, auch in allen Schwierigkeiten. Wir bitten dich für die Kranken, aber meist auch für unsere Regierungen, dass sie sich leiden lassen von deinem Wort und dass sie Heil schaffen können mit dir in dem Unheil dieser Welt. Ganz herzlichen Dank für diesen Tag, dass du uns segnest. Auch danken wir dir für die Liebe der Mitarbeiter dieses Hauses. Segne sie. Amen.
Amen.
Und wir singen noch die drei Verse vom Lied 19. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.